Weißt du, also normalerweise, wenn wir uns in unserem Deep Dive über den Entwurf einer neuen Gesellschaft unterhalten, dann erwartet man ja eigentlich so etwas wie einen architektonischen Bauplan.
Absolut.
Man erwartet so, naja, klare Linien, nüchterne Berechnungen, eine eindeutige Statik. Also wenn man eine tragende Wand einreißt, muss man ganz genau wissen, wo der neue Stützpfeiler hinkommt.
Ja, weil es uns halt ein Gefühl von Sicherheit gibt.
Genau, es ist logisch, pragmatisch, fast schon binär.
Wir wollen einfach greifbare, institutionelle Lösungen für gesellschaftliche Probleme sehen. Wir klammern uns total daran, dass politische oder philosophische Konzepte in so übersichtliche, historisch erprobte Kategorien passen.
Richtig. Aber heute, und das ist das Verrückte, heute stehen wir plötzlich auf einer intellektuellen Baustelle, auf der der Architekt den Bauarbeitern kein Maßband in die Hand drückt.
Nee, ganz und gar nicht.
Er drückt ihnen ein Gedicht von Goethe in die Hand und eine rote Fahne und ein Meditationskissen.
Eine ziemliche wilde Mischung.
Er nimmt quasi den architektonischen Bauplan, zündet ihn an, vermischt die Asche mit Weihrauch und zeichnet daraus eine völlig neue, also fast schon halluzinogene Landkarte. Und genau das ist heute unsere Mission. Wir wollen diese Landkarte entschlüsseln.
Ja, wir sezieren da heute ein wirklich äußerst dichtes, philosophisch und politisch extrem stark aufgeladenes Fragment.
Ganz genau. Die Quelle, mit der wir es heute zu tun haben, stammt von Henrik Dütje. Sie trägt den, naja, fast schon epischen Titel Willkommen in Arkadien, Wissenschaft und Kunst ist Religion, Politik.
Ein sperriger Titel.
Ja, das ist das Fragment I vom 24. März 2025, verfasst unter dem Pseudonym Ares Blütenrain. Aber bevor wir hier auch nur den ersten Schritt in dieses gedankliche Labyrinth setzen, müssen wir unbedingt die Spielregeln klären.
Das ist extrem wichtig heute, ja.
Stell dir einfach vor, wir beide sind zwei Forscher im Schutzanzug, die ein echt hochreaktives, fremdes Artefakt unter dem Mikroskop betrachten. Dieser Text arbeitet mit extremen politischen Ansichten. Er nutzt ideologische Kampfbegriffe, die sowohl aus dem linksradikalen Spektrum als auch aus ganz tiefen systemkritischen und esoterischen Richtungen stammen.
Und das erfordert von uns wirklich absolute Klarheit. Wir nehmen hier heute keinerlei politische Haltung ein.
Null.
Wir machen uns die Aussagen, die in diesem Fragment getroffen werden, auch in keinster Weise zu eigen. Unsere einzige Aufgabe ist es, als unparteiische Beobachter die Architektur und die philosophischen Verknüpfungen dieses Manifests objektiv offenzulegen.
Wir wollen einfach nur begreifen, wie die innere Mechanik dieses Textes funktioniert. Nicht mehr und nicht weniger.
Genau. Und es ist ein Text, der nicht einfach nur verschiedene Ideen auflistet, sondern der wirklich den Versuch unternimmt, radikal unterschiedliche, ja, historisch eigentlich zutiefst feindliche ideologische Lager mit, naja, intellektueller Gewalt in eine einzige Form zu pressen.
Deutsche Klassik, radikaler Kommunismus, Esoterik, Systemkritik, alles in einem Topf.
Ja, die sollen hier eine in sich geschlossene Weltanschauung bilden.
Also, dann lass uns doch mal direkt in den Maschinenraum dieser Ideologie hinabsteigen. Wie definiert der Autor denn überhaupt sein utopisches Endziel? Er formuliert den Anspruch, ein Neu-Weimar im zeitgemäßen Gewand der Volksrepublik Deutschland zu etablieren.
Ja, das ist das Ziel.
Und der treibende Motor dieser Bewegung, eine Rotgardistin, das ist doch ein massiver sprachlicher Einschlag, oder?
Absolut.
Ich meine, Weimar steht historisch für den Gipfel der deutschen Aufklärung, für Humanismus, für die feingeistige Freiheit des Individuums. Und er zwingt das einfach in ein Gewand der Volksrepublik und der Roten Garden.
Begriffe, die ja unweigerlich an Maos Kulturrevolution erinnern, an die brutale Zerstörung alter Traditionen und absolute Gleichschaltung.
Wie bringt er das zusammen?
Na ja, der Text versucht, diesen scheinbaren Abgrund durch eine völlig neu definierte Glückseligkeit zu überbrücken. Er baut dafür einen philosophischen Dreiklang auf und der hat's echt in sich.
Okay, was sind die drei Elemente?
Erstens fordert er den zen-buddhistischen Zustand des So-Seins. Das bedeutet die vollkommene, fast schon passive Akzeptanz des jetzigen Moments ohne jede Wertung. Zweitens verlangt er die philosophische Eudaimonia im Dasein. Eudaimonia ist ja so ein Begriff aus der antiken Philosophie.
Richtig.
Das meint ein tätiges, tugendhaftes, der eigenen inneren Bestimmung folgendes Leben. Und drittens, und das ist der letzte Punkt, fordert er die ästhetische Autonomie im Schönsein, bei der das Leben selbst zum gestalteten Kunstwerk wird.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Eudaimonia und Rote Garden, da komme ich echt nicht mit. Das eine ist das Streben nach persönlicher Erfüllung und zen-buddhistischer Stille.
Ja.
Und das andere ist historisch gesehen die bedingungslose Unterwerfung unter das Kollektiv und der gewaltsame Umsturz. Das ist doch, als würde man versuchen, die tiefe Stille eines Meditationsretreats mit dem krassen Lärm einer radikalen Revolution zu kreuzen.
Genau das ist das Paradoxe.
Wie biegt der Autor sich das denn in seinem Kopf zurecht, dass eine absolut freie Individualität gleichzeitig ein, wie er sagt, rationaler Agent im Sinne von Hegel und Mao Zedong sein soll? Das schließt sich doch logisch komplett aus.
Auf den ersten Blick absolut, ja. Aber wir müssen uns ansehen, wie Dialektik funktioniert, um diesen, naja, Kunstgriff des Autors zu verstehen.
Okay.
In der hegelianischen und später auch marxistischen Denkschule bist du nicht frei, wenn du einfach machst, was du willst. Wahre Freiheit bedeutet, die historische Notwendigkeit zu erkennen und deinen eigenen Willen genau danach auszurichten.
Ah, okay.
Der rationale Agent begreift also den Lauf der Geschichte und fügt sich ihm aktiv ein. Bei Mao ist es dann der Kader, der sein Ego komplett ablegt, um die Revolution, also das historisch Unausweichliche, voranzutreiben.
Er sagt also im Grunde,
ja,
wahre zen-buddhistische innere Ruhe und perfekte Individualität erreichst du paradoxerweise genau dann, wenn du aufhörst, ein privates Individuum zu sein.
Exakt.
Und dich stattdessen als revolutionäres Werkzeug begreifst, das dieses Neu-Weimar aufbaut.
Genau, das ist die Logik dahinter. Die scheinbaren Widersprüche lösen sich für ihn in der radikalen Tat auf. Die Eudaimonia liegt eben nicht in der Kontemplation auf dem Sofa, sondern in der totalen Verschmelzung mit der ideologischen Bewegung.
Krass. Du als Hörer fragst dich jetzt wahrscheinlich, wenn diese Erleuchtung, dieses Arkadien so logisch und zwingend ist, warum leben wir dann nicht längst dort? Was blockiert diese Vision eigentlich?
Das bringt uns direkt zur Gegenwartsdiagnose des Textes.
Genau. Und das definierte Feindbild nennt sich da die BAD-Matrix. Der Text greift tief in die Kunsttheorie und behauptet, diese Matrix habe die sogenannte soziale Plastik okkupiert.
Mhm. Die soziale Plastik, das ist doch ein Konzept von Joseph Beuys, oder?
Richtig. Beuys prägte ja diesen erweiterten Kunstbegriff. Er sah die Gesellschaft nicht als so ein starres Gebilde, sondern als ein gigantisches, lebendiges Kunstwerk. Ein Kunstwerk, das von jedem Einzelnen geformt wird.
Genau, durch kreatives Handeln muss das ständig mitgeformt werden. Jeder Mensch ist ein Künstler, meinte genau das. Die absolute Pflicht zur gesellschaftlichen Mitgestaltung. Der Text argumentiert nun, dass dieser pulsierende, kreative Gesellschaftskörper von einem toten bürokratischen Apparat besetzt und regelrecht lahmgelegt wurde.
Er nennt die aktuelle staatliche Ordnung ja einen rein mechanistischen Teil.
Ein rein profaner Rechtsraum, sagt er. Laut der Quelle hat dieser mechanistische Raum der Bundesrepublik nur die Aufgabe, die Entwicklungsfreiheit der Bürger irgendwie zu verwalten und sie vor dem Recht des Stärkeren zu schützen.
Ein rechtliches Skelett quasi.
Ja. Der Text wirft diesem System vor, völlig außerhalb der wahren, wie er es nennt, indigenen Kulturströmungen der Goethezeit zu liegen. Dem Staat wird hier jegliche geistige, ästhetische oder spirituelle Tiefe abgesprochen.
Weißt du, das ist, als würde man das aktuelle System wie das rein funktionale Betriebssystem eines Computers betrachten.
Schöner Vergleich.
Es hält halt den Lüfter am Laufen, es verhindert mit Firewalls, dass Viren, also das Recht des Stärkeren, das System zerstören. Aber es hat überhaupt keinen Zugang zur eigentlichen kreativen Software. Es kann kein Bild malen, keine Musik komponieren, keine Kultur erschaffen.
Richtig. Und weil es nur Ressourcen verwaltet, ohne nach so einer spirituellen Überhöhung oder ästhetischer Autonomie zu streben, ist es für den Autor eine seelenlose Matrix. Ein Käfig, aus dem der rationale Agent ausbrechen muss, um die soziale Plastik überhaupt wieder freizulegen.
Okay. Wenn wir also ausbrechen wollen aus diesem Käfig, wie sieht dann das Brecheisen aus? Wie will der Text diesen massiven Systemwechsel praktisch vollziehen?
Gute Selbstbildung, einen außerparlamentarischen Widerstand und den Aufbau der Roten Hilfe.
Um die Wohlfahrt für alle wieder zum obersten Ziel zu machen, richtig?
Genau. Das sind Werkzeuge, die man ja aus der klassischen linken Historie kennt. Aber die Organisationsstruktur, die er vorschlägt, die ist schon heftig.
Oh ja, er spricht nämlich von Wachsamkeitskomitees.
Ein Begriff, der historisch extrem vorbelastet ist.
Und wie? Hier wird es wirklich interessant. Wachsamkeitskomitees klingen nach der Terrorherrschaft der Französischen Revolution, nach stalinistischen Säuberungen, nach der totalen Überwachung der eigenen Nachbarschaft. Das ist ein extrem militärisch paranoides Vokabular.
Definitiv.
Wie rechtfertigt der Autor diesen harten Überwachungsapparat in einem Text, der ja gleichzeitig von dieser sanften Sonne- und Erde-Mythologie, von Poesie und von Goethe träumt?
Hier wird es philosophisch wirklich hochkomplex. Denn der Autor rechtfertigt das eben nicht mit reiner politischer Macht, sondern er stützt sich explizit auf den französischen Philosophen Michel Foucault.
Oh, okay.
Und zwar auf dessen Konzept des Machtdispositivs.
Lass uns das mal kurz entpacken. Das ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis.
Foucault hat analysiert, dass Macht in einer Gesellschaft nicht nur dadurch existiert, dass jemand eine Waffe in der Hand hält oder ein Gesetz schreibt.
Sondern?
Macht ist überall. Sie steckt in der Architektur von Schulen und Krankenhäusern. Sie steckt in der Sprache, die wir verwenden, in den Routinen unseres Alltags. Das alles zusammen ist das Dispositiv, das unsichtbare Netz, das definiert, was überhaupt als normal oder wahr gilt.
Ah, verstehe.
Der Text sagt nun, diese Wachsamkeitskomitees sollen sich in einem Übergangsregime genau dieses Dispositivs bedienen. Sie sollen die Mechanismen der Wahrheitsfindung quasi kapern.
Sie erlassen also keine Gesetze im klassischen Sinn, wie im Parlament?
Nein, sie nutzen Wissenschaft und Kunst, um, wie der Text es nennt, Tatsachen zu schaffen. Und jetzt kommt der Kernsatz der gesamten Schrift.
Ich bin gespannt.
Diese Tatsachen sollen nach Goethe religiöse Eigenschaften besitzen und nicht nur profan gesetzliche.
Wow. Warte mal, das ist ja eine unfassbar weitreichende Forderung, wenn man das mal zu Ende denkt. Er sagt damit quasi,
ja,
wir wollen keine Debatten mehr im Parlament, an deren Ende dann ein Kompromiss und ein Gesetzestext stehen, den man bei der nächsten Wahl einfach wieder kippen kann.
Exakt.
Und wir wollen Realitäten erschaffen, die durch Wissenschaft und Kunst so absolut gesetzt werden, dass sie den Status eines religiösen Dogmas annehmen. Ein Gesetz kannst du brechen oder ändern. Aber gegen eine religiöse Tatsache zu verstoßen, macht dich nicht zum Straftäter.
Nein, es macht dich zum Ketzer.
Wahnsinn.
Es ist die ultimative Ästhetisierung und Sakralisierung der Politik. Das Wachsamkeitskomitee wacht nicht über die Einhaltung von irgendwelchen Paragraphen, sondern über die Einhaltung der absoluten ästhetisch-religiösen Wahrheit.
Und wer sich dem entgegenstellt?
Der stellt sich gegen die Harmonie von Sonne und Erde, gegen die kulturelle Blüte.
Um so einen totalitären Anspruch überhaupt formulieren zu können, baut sich der Autor ja ein regelrechtes Podest aus intellektuellen Schwergewichten. Er nennt es das Pantheon der Gaia, also der allumfassenden mythologischen Erdgottheit.
Ja, das Gaia-Pantheon.
Und rate mal, wen er in dieses Pantheon setzt, der die Kulturströmung zur Blüte bringen soll. Er nennt sie wirklich alle in einem Atemzug. Pass auf.
Okay.
Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Rudolf Steiner, Mao Zedong und Joseph Beuys.
Eine Versammlung, die historisch und inhaltlich kaum paradoxer sein könnte, oder?
Also, was bedeutet das alles? Das ist doch, als hätte jemand so ein intellektuelles, musikalisches Crossover-Projekt gestartet, dessen Mitglieder sich hinter der Bühne nach 5 Minuten gegenseitig an die Gurgel gehen würden.
Ohne Zweifel.
Marx, der gnadenlose Materialist, der Religion als Opium des Volkes bezeichnete, soll neben Rudolf Steiner sitzen, dem Vater der Anthroposophie, der die Welt in spirituellen Sphären erklärte.
Und es geht noch weiter.
Ja, Friedrich Nietzsche, der den Staat als das kälteste aller kalten Ungeheuer verachtete und den radikalen Individualismus predigte, direkt neben Mao Zedong.
Dem Architekten eines Kollektivismus, der das Individuum komplett ausradierte.
Wie kann so eine Aufstellung überhaupt existieren? Das macht doch null Sinn.
Naja, sie kann nur existieren, wenn man diesen Denkern ihr eigentliches Fundament entzieht. Der Autor betreibt hier eine hochgradige Dekontextualisierung.
Er schneidet sich also raus, was ihm gefällt.
Genau. Er nimmt diese komplexen historischen Figuren, löst sie völlig aus ihren konkreten Schriften und Taten heraus und verwandelt sie in rein ästhetische Symbole. Sie sind für ihn keine echten Philosophen oder Politiker mehr,
sondern
mythologische Bausteine, die er völlig frei neu zusammensetzt, um seine eigene private Religion zu erschaffen. Steiner liefert die Esoterik, Mao die revolutionäre Härte, Beuys die Rechtfertigung der Kunst und Hegel die historische Zwangsläufigkeit.
Und dass es dem Autor am Ende tatsächlich viel mehr um die Inszenierung dieser Religion geht als um pragmatische Gesellschaftspolitik, verrät uns ein winziges, aber spektakuläres Detail am Ende der Quelle.
Du meinst die Fußnote?
Genau, Fußnote 1. Das Wort Blüte, wenn er also beschreibt, dass diese Denker die Kultur zur Blüte bringen wird, wird absichtlich mit TH geschrieben.
Aha.
Und die Fußnote erklärt völlig ungerührt, das geschehe aus kunstreligiösen Gründen, um sich der Schreibweise der Goethezeit anzupassen.
Das ist wirklich eine orthografische Entscheidung als absolutes politisches Statement.
Stell dir das doch mal vor. Du schreibst ein flammendes Manifest. Du forderst den Umsturz der bestehenden Matrix, außerparlamentarischen Widerstand, rote Garden, Wachsamkeitskomitees, die Zerschlagung des profanen Staates.
Mhm.
Und worüber machst du dir in der Fußnote ernsthaft Gedanken? Darüber, dass das Wort Blüte historisch korrekt und poetisch mit H geschrieben wird, damit die Kunstreligion auch typografisch stimmt? Zeigt diese exzentrische Fußnote nicht besser als alles andere, dass wir es hier mit einem durchstilisierten Gesamtkunstwerk zu tun haben?
Absolut. Die politische Realität muss sich hier der Ästhetik beugen, und zwar bis in die Rechtschreibung hinein.
Wahnsinn.
Wenn wir unsere Analyse heute bündeln, dann sehen wir genau das. Die totale Unterordnung der rationalen Welt unter eine neu geschaffene Mythologie.
Ja.
Wir haben verfolgt, wie der Text die mechanistische Kühle und den Schutzraum eines demokratischen Systems verachtet. Er ersetzt diese Struktur durch ein Konstrukt, das die Erhabenheit Goethes, die passive Akzeptanz des Zen und den totalitären Zwang revolutionärer Garden verschmilzt. Foucault und Beuys werden dann als Hebel genutzt, um Komitees zu legitimieren, die nicht diskutieren, sondern religiöse Tatsachen diktieren.
Da muss man sich aber echt die Frage stellen, warum tun wir uns das an?
Was meinst du?
Warum nehmen wir uns die Zeit, ein derart überladenes, widersprüchliches Fragment so detailliert zu sezieren?
Weil es uns wie unter einem Brennglas die Mechanik der Ideologiebildung vorführt. In einer Zeit der Informationsflut werden wir ständig mit radikalen Neuentwürfen der Welt, mit Filterblasen und Manifesten konfrontiert.
Das stimmt.
Und wenn wir verstehen, wie jemand Sprache, Philosophie und historische Konzepte dekontextualisiert und einfach neu verklebt, um eine völlig geschlossene, alternative Realität zu konstruieren, dann schärft das unseren Blick.
Wir erkennen das Muster.
Genau. Wir sehen, wo intellektuelle Konzepte genutzt werden, um totalitäre Ansprüche hinter so einem Vorhang der Ästhetik zu verstecken. Es ist schlichtweg intellektuelle Selbstverteidigung.
Und genau das führt mich zu dem Gedanken, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Wir haben ja jetzt ziemlich fasziniert und vielleicht auch etwas ungläubig beobachtet, wie das menschliche Gehirn in der Lage ist, eine Ideologie zusammenzuzimmern.
Ja.
Eine Ideologie, in der Rudolf Steiner und Mao Zedong völlig widerspruchsfrei auf demselben Podest stehen. Von außen betrachtet wirkt das natürlich wie ein absoluter logischer Kurzschluss.
Definitiv.
Aber was verrät uns das eigentlich über die unendliche Formbarkeit der menschlichen Wahrnehmung? Und vor allem, was sagt es über unsere eigenen Überzeugungen aus? Wir alle glauben ja gerne, dass unsere Meinung, unsere Sicht auf die Welt das Ergebnis einer kristallklaren, rationalen Logik ist.
Das redet man sich zumindest gerne ein.
Genau. Aber wie viel von dem, was wir als unser unerschütterliches Weltbild verteidigen, ist bei ehrlicher Betrachtung vielleicht auch nur eine kunstvoll zusammengefügte Collage? Ein Patchwork aus unseren persönlichen Lieblingszitaten, unseren unbewussten Ängsten und unserer ganz eigenen intellektuellen Ästhetik.
Eine gute Frage.
Vielleicht haben wir alle unsere inneren Baustellen, auf denen wir versuchen, mit einem Gedicht in der einen und einem Hammer in der anderen Hand unser Fundament zu gießen. Denk mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.